Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bevölkerungswachstum und Klimawandel. Trends, Mythen, Zukunftsmodelle. Von Katja Ridderbusch.
Einmal am Tag, häufig auch öfter, macht sich Jason Alseth zu Fuß auf den kurzen Weg von seinem Büro in einem modernen Apartmentkomplex über die große Ausfallstraße ans Ufer des Chattahoochee River. Er lebt in Atlanta, der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia, im Südosten der USA. Jason Alseth ist Leiter der Chattahoochee River Keeper. Das ist eine von gut 300 gemeinnützigen Organisationen von Flusswächtern in den USA, die heimische Binnengewässer schützen und pflegen.
So the Chattahoochee River is a long, skinny river, so it flows for 435 miles.
Der Chattahoochee sei ein relativ schmaler Fluss, der sich etwa 700 Kilometer durch Georgia schlängelt, sagt er.
Und er ist der kleinste Fluss, der eine Großstadt in den USA mit Wasser versorgt. Atlanta wurde im 19. Jahrhundert nicht wegen der Lage am Wasser gegründet, sondern wegen der Eisenbahn. Niemand hat damals vorhergesehen, dass die Stadt so groß werden und dass sich so viele Menschen mit Trinkwasser aus diesem kleinen Fluss bedienen würden.
Nach Angaben des US-Census-Büro gehört Atlanta zu den am schnellsten wachsenden Städten in den USA. Bereits heute zählt die Metropolregion gut 6 Millionen Einwohner. Vorhersagen zufolge dürfte die Bevölkerung im Jahr 2050 bei 8,6 Millionen liegen. Der Chattahoochee River versorgt derzeit mehr als 70% der Einwohner von Atlanta mit Trinkwasser.
Damals, als Atlanta entstand, hat auch niemand den Klimawandel vorhergesehen. Mittlerweile kämpfen wir mit extremer Dürre und Hitze. Das zieht viel Wasser aus dem Fluss und wir haben an sich schon kein besonders großes Reservoir.
Was Flusswächter Jason Alseth in Georgia umtreibt, beschäftigt Demografen, Soziologen und Klimaforscher auch auf globaler Ebene. Der Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und Klimawandel. Ein Zusammenhang, der komplex ist und Konfliktpotenzial birgt, zu dem Experten wie Laien unterschiedliche Prognosen und Theorien entwickeln und um den sich Desinformation und Mythen ranken. Frank Sviatschny ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mit Sitz in Wiesbaden und hat einige Jahre als Vizedirektor in der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen in New York gearbeitet.
Zunächst mal ist es eine einfache Multiplikation. Wenn ich ein bestimmtes Konsumniveau mit einer bestimmten Bevölkerung multipliziere, dann ist ganz klar, wenn die Bevölkerung wächst, wird der Konsum und der Effekt auf die Umwelt, auf den Klimawandel größer.
Das gilt im Prinzip für den Chattahoochee River in Atlanta ebenso wie für jede andere Region der Welt. Doch der Forscher schränkt ein.
Aber das ist natürlich sehr kurz gegriffen. Tatsächlich kommt es darauf an, wo ein Mensch geboren wird. Wird ein Mensch in einem der ärmsten Länder der Erde geboren, dann ist der Konsum über die Lebensspanne gerechnet, den ein solcher Mensch auf sich vereinigt, sehr klein. Auch bei den CO2-Emissionen tragen Menschen, die in den ärmsten Regionen geboren werden, nur sehr wenig bei. Im Umkehrschluss kann man sagen, werden Menschen in sehr reichen, wohlhabenden Staaten geboren, dann ist ihr künftiger Beitrag zum Klimawandel sehr groß.
Damit widerspricht Sviatschny, so wie die meisten seiner Kollegen, der These, die sich vor allem in rechten Kreisen hartnäckig hält, dass das globale Bevölkerungswachstum zentraler Treiber des Klimawandels sei. Die Argumentation? Würden in den Ländern des globalen Südens weniger Kinder geboren, dann würden auch die Emissionen von Treibhausgas weltweit sinken. Bevölkerungswachstum bekommt so schnell ein rassistisches Framing. Doch wie genau entwickelt sich das globale Bevölkerungswachstum? Und ist es ganz grundsätzlich ein Problem?
Earlier this week we told you about the world population hitting a new milestone.
Weltweit schlagen Medien regelmäßig Alarm, wenn sie die neuesten Bevölkerungszahlen vermelden.
Eine unfassbare Zahl, so viele Menschen haben noch nie zuvor auf unserem Planeten gelebt. Besonders in Afrika wächst die Bevölkerung deutlich.
Das Bewusstsein dafür, dass der Anstieg der Weltbevölkerung unsere Zukunft stark beeinflusst, hat nicht zuletzt der sogenannte Club of Rome geschärft. 1972 zeichnete der Bericht dieser inoffiziellen Vereinigung von Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik unter dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« ein Schreckensszenario. Liefe alles weiter wie bisher, würde das Zusammenspiel von Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, dem Verbrauch von Rohstoffreserven sowie der Zerstörung von Lebensraum in Zukunft zu massiven, nicht eindämmbaren Krisen führen. Seither gehört das Absenken der Wachstumsrate der Bevölkerung zu den vielfältigen Empfehlungen von Zukunftsforschern, aber auch von Politikerinnen und Politikern. Bislang mit wenig Effekt. Im November 2022 erreichte die weltweite Bevölkerung die 8-Milliarden-Marke. Damit leben heute mehr Menschen auf der Erde als je zuvor. Bis 2080, schätzt die UNO, werde die Weltbevölkerung auf bis zu 10,4 Milliarden Menschen wachsen, bevor ein Scheitelpunkt erreicht wird. Solveig Cunningham ist Demografin und Soziologin an der Emory-Universität in Atlanta.
Wenn wir uns das Bevölkerungswachstum weltweit genauer anschauen, sehen wir sehr unterschiedliche Entwicklungen. In vielen Ländern, in denen die Bevölkerung über viele Jahrzehnte rasant gewachsen ist, insbesondere in Asien, gibt es jetzt ein verlangsamtes Wachstum. Die Fertilität bleibt dagegen relativ hoch in Subsahara-Afrika.
Ganz vorne liegen derzeit noch China und Indien mit jeweils mehr als 1,4 Milliarden Einwohner. Prognosen zufolge könnte die Bevölkerung Chinas aber bis zum Ende des Jahrhunderts auf 800 Millionen abfallen. Trotz der 2015 postulierten Abkehr von der Geburtenkontrolle droht dem Land eine Überalterung. Indien wiederum hat China im Frühjahr als bevölkerungsreichstes Land der Erde überholt. Hier dürfte die Bevölkerung bis 2100 auf 1,5 Milliarden wachsen. Zwar verzeichnet Indien einen Rückgang der Geburtenrate, doch der Effekt wird nach Meinung von Demografen erst zeitverzögert einsetzen. Ungebrochen starkes Wachstum wird es der UNO zufolge zunächst weiterhin in Afrika, vor allem in den Ländern südlich der Sahara geben, darunter in Niger, Angola, Somalia und Kamerun, mit einer durchschnittlichen Fertilität von 4,6 Kindern pro Frau. Bevölkerungsforscher Sviatschny will die Entwicklung indes in einen breiteren Kontext stellen.
Vielleicht ein Blick zurück. Subsahara-Afrika hatte natürlich in den 60er Jahren noch mit 5, 6 und zum Teil 7 Kindern je Frau in einigen Ländern deutlich höhere Fertilitätsraten. Tatsächlich ist die Fertilität in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken und dieser Trend hält auch weiter an, sodass tatsächlich mit der Verzögerung von einigen Generationen auch für Subsahara-Afrika eine ähnliche Entwicklung zu erwarten ist, wie sie Europa, der globale Norden, aber auch viele Schwellenländer mittlerweile eben schon durchschritten haben.
Die USA mit einer Bevölkerung von knapp 350 Millionen Menschen und einer Fertilität von 1,6 Kindern je Frau gehören zu den wenigen Ländern des globalen Nordens, für das die UNO ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Auf 400 Millionen Menschen bis zum Jahr 2100. Ein Trend, der vor allem von der Zuwanderung aus Mittel- und Südamerika getrieben wird. Der ökologische Fußabdruck eines Landes verhält sich indes nicht notwendigerweise proportional zu seiner Bevölkerungsdichte. Deshalb warnen viele Experten auch vor einer schwammigen Begrifflichkeit.
Wir möchten weniger von dem aus unserer Sicht auch sehr unglücklichen Begriff der Überbevölkerung sprechen. Wir möchten sozusagen vom Überkonsum sprechen,
sagt Angela Beer, stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung mit Sitz in Hannover.
Wenn ich mir die Gegenüberstellung wohl des Bevölkerungswachstums anschaue und des CO2-Ausstoßes in der Welt, also als Hauptursache für den Klimawandel, sehe ich hier 10% der Bevölkerung weltweit verursachen 50% des CO2-Ausstoßes.
10%, die sich auf die reichsten Länder der Erde verteilen, setzt Beer hinzu. Der renommierte Think Tank Global Footprint Network mit Sitz in den USA und der Schweiz misst einmal im Jahr den ökologischen Fußabdruck aller Länder im Vergleich. Dieser gibt an, wie viel Fläche erforderlich wäre, um den aktuellen Konsum nachhaltig zu gewährleisten. Die Maßeinheit einer Erde entspricht dabei der globalen Nachhaltigkeitsgrenze. Liegt der Fußabdruck bei über einer Erde, wird mehr verbraucht, als die Erde zur Verfügung stellen kann. Danach entspricht der Verbrauch der Einwohner von Katar, einem Land mit gerade einmal 2,7 Millionen Einwohnern und einer Fertilitätsrate von 1,8 Kindern pro Frau, dem Äquivalent von 12 Erden. Soll heißen, würden alle Menschen auf der Welt so viel konsumieren wie die Bewohner von Katar, wäre eine Fläche von 12 Erden erforderlich. Im Vergleich, der ökologische Fußabdruck des Bevölkerungsriesen Indien liegt bei nur 1,1 Erden. Niger, mit einer der höchsten Geburtenraten in Subsahara-Afrika, 6,8 Kinder pro Frau, hat einen Verbrauch, der 1,4 Erden entspricht. Die Zahlen zeigten also ein klares Verteilungsgefälle, sagt US-Soziologin Cunningham.
Menschen in ärmeren Ländern konsumieren deutlich weniger. Sie haben weniger Ressourcen und deshalb haben sie auch weniger Möglichkeiten, das Klima negativ zu beeinflussen, sei es über Transport, Ernährung, Plastikverbrauch. Dagegen kann man davon ausgehen, dass ein Mensch, der in den USA geboren wird, viele Jahre von kohlenstoffbasiertem Transport, Verzehr von tierischen Lebensmitteln und Produktion von Plastikmüll vor sich hat.
Am Chattahoochee River in Atlanta erfahren die Flusswächter ganz konkret die Symptome des Klimawandels. Extreme Hitze und Dürre, die den Wasserpegel senken. Und extreme Fluten, die Wassermassen über die Ufer treten lassen und die Requisiten des Konsums in den Fluss spülen. Riverkeeper Jason Alseth.
In Atlanta sowie in den meisten urbanen Regionen der Welt ist die größte Quelle der Umweltverschmutzung der Abfluss des Regenwassers. Die schweren Stürme transportieren alles, was wir an der Erdoberfläche zurücklassen, ins Wasser. Öl, das aus unseren Autos rinnt, Kot aus den Hundeparks, Schutt von den Baustellen, Düngemittel und Pestizide aus unseren Vorgärten. All diese Gifte treibt der Regen in den Fluss.
Bei Informationsveranstaltungen, Führungen und Bootsfahrten klären die Chattahoochee Riverkeeper interessierte Bürger, Schüler und Studentengruppen über die Rolle des Flusses auf, über die Folgen von Dürre und Fluten und über ihre Arbeit. Alseth hofft, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen mit ihrer Botschaft durchdringen.
So it's these little things that people do in their daily lives that are going to add up to a big chunk of pollution coming into the river.
Jeder Einzelne, sagt er, trägt mit kleinen Dingen zur gigantischen Verschmutzung des Flusses bei. Die Auswirkungen des Klimawandels, der von den Industrienationen maßgeblich vorangetrieben wird, treffen jedoch die ärmere Bevölkerung im globalen Süden meist härter als Menschen im industrialisierten Norden. Wassermangel infolge von Dürren. Hitzewellen, die die Ernten versengen, Waldbrände und Überschwemmungen, die ganze Landstriche unbewohnbar machen. Auch die Gesundheit der Menschen leidet unter dem Klimawandel, global wie individuell. In vielen ärmeren und bevölkerungsstarken Ländern mangelt es häufig an medizinischer Aufklärung und flächendeckender Versorgung. Doch auch bei Menschen in industrialisierten Ländern hinterlassen schädliche Umwelteinflüsse zunehmend Spuren.
Widespread scientific consensus tells us the world's climate is changing.
Die US-Gesundheitsbehörde CDC informiert in einem Video über die Risiken des Klimawandels aus medizinischer Sicht. Das sind zum einen Krankheiten, die in direktem Zusammenhang mit Umwelteinflüssen stehen, Durchfallerkrankungen infolge von kontaminiertem Trinkwasser, Atemwegserkrankungen infolge hoher Luftverschmutzung, Herzinfarkte und Nierenerkrankungen bei extremer Hitze. Wissenschaftler gehen aber von noch weiterreichenden und bislang nur teilweise erforschten Folgen für die öffentliche Gesundheit aus, sagt Soziologin Cunningham.
Wir beginnen erst langsam zu verstehen, wie der Klimawandel die menschliche Fertilität beeinflusst. Es gibt Hinweise darauf, dass verschiedene Umweltfaktoren die Spermienzahl beeinflussen. Das könnte wichtige Implikationen für die Zukunft haben. That could have major
implications possibly in the very future. Und zum langfristig erwarteten Rückgang der Bevölkerung beitragen. All das sei ein Warnschuss für industrialisierte Länder, sagt Cunningham.
Wir sehen zunehmend auch die kurzfristigen Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels auf die menschliche Gesundheit. Das ist kein Problem, das in 30 Jahren auf uns zukommt. Das Problem ist hier. Und wenn es uns gelingt, den Zusammenhang zwischen Klimawandel und individueller Gesundheit besser zu verstehen, dann führt das vielleicht dazu, dass wir unseren Konsum bewusster und vorsichtiger gestalten.
Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung in Zeiten des Klimawandels. Fast alle Modelle zur Lösung der Krise, die in Forschung, Politik und von Nichtregierungsorganisationen diskutiert werden, erforderten einen langen Atem, sagen Experten. Angela Beer von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung schlägt einen Dreisatz vor.
Was braucht es denn? Vor allen Dingen die Akzeptanz der internationalen Rechte und des Zugangs zu Bildung für Frauen und Mädchen. Dazu gehört eine verstärkte Gendergleichheit und Gleichberechtigung. Es braucht ein ausgebildetes Gesundheitssystem und es braucht Zugang zu Verhütungsmitteln.
Tatsächlich zeigen Studien, überall dort, wo in Bildung, Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit investiert wird, gehen die Geburtenraten zurück. Allerdings steigt dann auch der Wohlstand und damit der Konsum, mit all seinen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Ein Dilemma. Aber ein vermeidbares, meint Bevölkerungsforscher Frank Swiatschny. Es brauche eine Politik, die die kausale Kette von Bevölkerungsentwicklung, Wohlstandssteigerung und Klimawandel entkoppele.
Das ist eine wichtige Geschichte, die wird oft auch unter dem Stichwort Leapfrogging verbucht. Also es geht darum, tatsächlich diese alten industriellen Entwicklungspfade komplett zu überspringen und durch neue innovative Entwicklungsstrategien zu ersetzen.
Soll heißen, statt Fortschritt über den Umweg umweltschädlicher Produktionsweisen und Technologien zu erreichen, könnten Entwicklungs- und Schwellenländer aus den Erfahrungen der Industrieländer lernen und gleich auf klimaschonendere Lösungen setzen. Doch reichen solche Maßnahmen allein aus, um bei einer, bis auf weiteres, wachsenden Weltbevölkerung bei gleichzeitig wachsendem Wohlstand den Ressourcenverbrauch zu drosseln? Der Forscher ist skeptisch. Es sei ebenso wichtig, auch die individuellen Konsummuster in den Industrieländern des globalen Nordens in den Fokus zu rücken, sagt Swiatschny. Er betont die Verantwortung jedes Einzelnen, weniger, bewusster und nachhaltiger zu konsumieren. Genau daran arbeitet Chattahoochee Riverkeeper, die Flusswächterorganisation in Atlanta, seit fast 30 Jahren. Jason Alseth, der oberste Flusswächter am Chattahoochee River, hat in den vergangenen Jahren zwar deutliche Fortschritte im Umwelt- und Klimabewusstsein der Bürger verzeichnet. Aber das reiche nicht, sagt er. Noch lange nicht.
Sind wir da, wo wir sein müssen? Sicher nicht. Wir müssen das Klimabewusstsein stärker in unser tägliches Leben integrieren. Das Verständnis dafür, wie sich unser Konsumverhalten auf das Ökosystem des Flusses auswirkt. Je stärker die Bevölkerung wächst, desto mehr Wasser brauchen wir. Und zwar Wasser, das so sauber ist, wie nur eben möglich. Das war der Hintergrund. Bevölkerungswachstum und Klimawandel. Trends, Mythen, Zukunftsmodelle. Von Katja Ridderbusch. Redaktion Johanna Herzing.